die Restaurierung von computerbasierten Kunstwerk, es ist wirklich kleine Jump, technologische Jump. Und so alle 5 Jahre müssen wir wieder alles restaurieren.
Hallo und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Ich bin Gudrun von Schönebeck und für diese Folge habe ich mich nach Karlsruhe aufgemacht. Man könnte sagen, zu einem oder gar dem Hotspot für Medienkunst. Hier im Zentrum für Kunst und Medien, im ZKM, wird nicht nur, aber schwerpunktmäßig Medienkunst gesammelt. Es wird geforscht, vermittelt und natürlich restauriert. Anlässlich der großen aktuellen Ausstellung The Story That Never Ends habe ich mich mit 2 Restauratorinnen getroffen, die über die besonderen Tücken in der Restaurierung dieser technikbasierten Kunst erzählen. Wir sprechen über Erhaltungsstrategien für die Medienkunst und ganz wichtig auch, wie sich das verändert hat. Und wir haben, glaube ich, ein paar schöne Beispiele herausgesucht, um ganz konkret in das Thema Restaurierung von Medienkunst einzusteigen. Heute treffe ich 2 Restauratorinnen, für deren Arbeit der Begriff Archäologie eine etwas andere Bedeutung bekommen hat, als man gemeinhin damit verbindet. Wir sind im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, und ich komme gerade von einem Rundgang durch die aktuelle Ausstellung. Ich finde der Titel der Ausstellung, The Story That Never Ends, also die Geschichte, die niemals aufhört, ist sehr gut gewählt. Vor allem auch deshalb, weil es hier nicht nur um die Medienkunst selbst, sondern auch zentral um deren Konservierung und Restaurierung geht. Dazu kommen wir natürlich noch, aber erstmal möchte ich meine Gesprächspartnerinnen Marlies Peller und Morgane Stricot ins Gespräch holen. Morgane Stricot hat ihren Master für Medienkunstrestaurierung in Avignon gemacht, promoviert derzeit und ist Leiterin der digitalen Restaurierung am ZKM. Marlies Peller hat in Wien ihr Diplom im Bereich moderne und zeitgenössische Kunst gemacht und hat sich, wie ich so schön gelesen habe, in die elektronische Kunst hineinspezialisiert. Herzlich willkommen Ihnen beiden im Restauratoren-O-Ton.
Danke.
Dankeschön.
Zunächst mal war die Kurzvorstellung okay. Also das ist ja nur wirklich sehr
komprimiert. Ich habe schon promoviert.
Sie sind fertig
promoviert. Ja, ja. Ach. Ich bin jetzt Doktor für Medienarchäologie.
Ja, Entschuldigung.
Kein Problem.
Da müssen irgendwie...
Das ist auf der Website, ja, es ist noch alt.
Ja. Okay. Okay. So wie ich gelesen habe, also Frau Peller, Sie haben sehr viel mit der Materialvielfalt zu tun. Ne? Also eben nicht nur Medien, sondern auch Oberflächen, also von Holz bis Acryl oder was auch immer. Also dieser Mix, diese Mischung.
Ja, das stimmt. Das hat sich... Einerseits ergibt es sich ein bisschen oder ergab es sich einfach aus meinem Studium und Werdegang im Studium, aber auch einfach an den Objekten, die einem begegnen, die in meinem Fall nicht eindeutig computerbasiert sind oder nicht eindeutig Videokunst oder reine Videokunst, sondern einfach häufig Installationen oder Objekte, die Teile beinhalten, die elektrifiziert sind oder elektronisch sind oder elektrisch sind. Mhm. Und dadurch gibt es immer dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Materialien und Kunststoffe und synthetische Materialien und eben genau diese Materialvielfalt, die in der zeitgenössischen Kunst auftritt, war auch einfach mit Teil der Ausbildung. Und genau dahin wurde man in Wien eigentlich ganz gut
vorbereitet.
Genau.
Ach so, dann kann ich ja da gleich anknüpfen, weil eine Frage von mir ist schon auch, wie viel lernt man an der Uni von dem, was Sie heute machen? Wie viel lernt man von Kollegen und Kolleginnen? Und wie viel lernt man einfach auch learning by doing?
Ja, ich habe hier alles gelernt fast, ich würde sagen. Hier habe ich mein Praktikum gemacht im Bachelor.
schon. Mhm. Und ich habe hier alles von dem Technik-Team hier gelernt. So, ich war hier wirklich als Praktikant des Mirko und dann der Martin Heberle auch. Und dann bin ich zurück in Schule für meinen Master und dann wieder hier. Und ja, wirklich kann man hier nur im Praxis hier lernen und direkt mit Kunstwerken im Kontakt zu sein. Das ist wirklich, mhm. ja. Mhm. In Schule habe ich viel gelernt, wie eine Forschung durchzuführen, wie kann ich Analyse machen und mit anderen reden. Aber hier im ZKM habe ich alles gelernt für computerbasierte Kunst,
muss
ich
sagen.
Okay. Wenn ich ehrlich bin.
Und bei Ihnen? Bei mir ist es ein bisschen anders, aber weil eben mein Bereich nicht so eindeutig computerbasiert ist. Dadurch kommt gerade, was die Kunststoffe oder synthetische Materialien anbelangt, hat natürlich viel mit dem Hintergrundwissen zu tun und mit der chemischen Basis und mit dem, was man in der Universität lernt und mit den Fallstudien. Wir hatten einfach Objekte, an denen wir direkt gearbeitet haben und dadurch konnte man dort schon auch Fallstudien durchexerzieren und in die Tiefe gehen, wie man es vielleicht heutzutage nicht mehr unbedingt bei jedem Projekt kann. Mhm. In Wien hat man zumindest überall die Einführung in den Status quo zu sowohl quasi das Medium Film als auch das Medium Video und heutzutage auch softwarebasierte Kunst als Module mitgekriegt. Heißt natürlich nicht, dass man ganz tief drin steckt, aber dass man zumindest, wenn man eine Sammlung hat, zumindest manche Probleme schon von vornherein antizipieren kann und darauf vorbereitet ist, was einem begegnen kann.
Ja.
Das war bei uns in der Universität schon.
Aber in unserer Schule war komplett neu dieses Thema. Und das Problem ist, in Frankreich, es gibt nicht wirklich Sammlungen für computerbasierte Kunst oder Medienkunst generell. So, ich sollte im Karlsruhe oder in ZKM ein Objekt finden für meine Masterarbeit. So, ich habe komplett in Kollaboration mit ZKM meine Masterarbeit geschrieben, weil ich könnte kein Kunstwerk in die Sammlung des Frankreich finden. Einfach.
Ja.
Ja. Es gibt kein nur Centre Pompidou und ein paar FRAC. So, es ist Fonds Régional d'Art Contemporain. Mhm. Weil sie haben selten Objekte. So, es ist kompliziert zu studieren ohne Beispiele. Ohne,
ja, ja. Das ZKM hat in den vergangenen 30 Jahren eine der bedeutendsten Medienkunstsammlungen der Welt aufgebaut. Und in dieser Ausstellung, The Story That Never Ends, werden rund 100 Werke von den 1950er Jahren bis in die fast Gegenwart gezeigt. Und darunter eben viele Video-, Licht- und Klangarbeiten, kinetische Objekte und computerbasierte, auch interaktive Installationen. Zunächst die Frage, läuft alles oder müssen Sie ab und zu raus, um etwas zu reparieren oder zu justieren?
Immer.
Mhm. Immer.
Jeden Montag und Dienstag.
Es läuft meist alles tatsächlich, aber es läuft nicht selbstverständlich ohne Maintenance und ohne Kontrolle und ohne aktive Arbeit daran. Es gibt auch immer Kunstwerke, die für eine Woche oder für einen Monat. Tatsächlich werden eine Installation, die einfach nur personell bedingt einen Monat mal tatsächlich nicht im Betrieb war. Aber es ist natürlich immer verbunden mit permanenter Kontrolle und Arbeit.
Monitoring.
Zumindest für einige der Arbeiten. Nicht für alle, manche sind sehr stabil. Aber es gibt zum Beispiel eine Arbeit von Rebecca Horn, Memorial Promenade, die besteht aus zwei Bestandteilen. Einer Zwangsjacke, die mechanisch und motorisiert ist und die zuckt. Und einem Rollstuhl, der in einem Kreis gefangen durch den Raum fährt. Die brauchen natürlich auch regelmäßig Maintenance, sei es zum Überprüfen, ob die mechanischen Verbindungen noch gut funktionieren, ob man irgendwo nachschmieren muss, ob man Luft aufpumpen muss in den Reifen, Staub, der sich natürlich ansammelt. All diese Aspekte kommen sowieso natürlich mit hinzu.
Und ein paar Geräte, die fehlen, so Hardwarefehler. Und für uns ist es immer das komplizierter Teil ist, die Ursache zu finden, was passiert und dann die Ersatzteile zu kaufen oder zu finden einfach und dann die Reparatur durchzuführen. Und das kann ein Monat dauern, wenn wir arbeiten mit seltenen Komponenten. Es kann ein bisschen dauern. Aber seit Beginn haben wir nur ja, zwei Kunstwerke, die wirklich große Hardware-Ausfälle hatten. Und jetzt es funktioniert wieder. So, ja. Mhm. Wir sind sehr glücklich. Ja. Ja.
Die Ausstellung erzählt ja Geschichten von Kunst und Technologie, aber ich wollte noch einen Schritt davor gehen, weil die Auswahl der Werke war maßgeblich von den Wünschen oder Ideen der Restauratoren und Restauratorinnen bestimmt. Wie sind Sie und Ihre KollegInnen dabei vorgegangen? Was war Ihnen wichtig?
Ich würde sagen, am Beginn unsere Idee war, es ist so schade, nach einem Restaurierungsprozess, die ab und zu ein oder zwei Jahren dauert, im Depot wieder zu die Kunstwerk zu bringen. Das ist für uns so traurig. Und speziell für computerbasiert, weil die Restaurierung von computerbasierter Kunstwerk, es ist wirklich kleine Jump, technologische Jump. Mhm. Und so alle fünf Jahre mussten wir wieder alles restaurieren. Wir haben zwei Jahre verbracht, um ein Kunstwerk zu restaurieren. Es geht wieder im Depot und dann fünf Jahre später, dieses Kunstwerk kommt in eine Ausstellung, müssen wir alles neu machen. So, die erste Liste von Mathieu und ich waren nur die Kunstwerke, die in den letzten zwei Jahren schon restauriert wurden. Und die andere Liste war alle Kunstwerke, die als Schenkung im ZKM gekommen sind und nie gezeigt wurden. Ja. Mhm. Und so für die hatten wir keine Dokumentation oder keine Erfahrung, wie kann man diese Kunstwerk aufbauen oder wie sie funktionieren und so.
Wie stabil sie sind.
Und es ist nicht so gewohnt für uns, eine Kunstwerk zu erwerben, die wir nie gesehen haben. Normalerweise ist es immer in unsere Ausstellungen und am Ende des Ausstellung es geht in unsere Sammlung. Aber es gab ein paar Schenkungen, Rettungen mehr. Und sie waren im Depot seit Jahren. Und wir hatten keine Info. Mhm. Und so, es ist wirklich von den Vergangenheit des ZKM. So, es war unsere zweite Liste. Und wir haben zwei Jahre verbracht, um diese Kunstwerke zu analysieren, dokumentieren, reparieren, restaurieren. Und so, ja, es war die zweite Liste, ich würde sagen.
Oder es sind eben auch Arbeiten, die in den frühen Anfängen des ZKMs gezeigt wurden, auch in den Multimedialen und seitdem aber vielleicht eingelagert sind. Also es hat sich irgendwie, also mein Blick darauf, in den letzten Jahrzehnten einfach dann auch spezifische Kunstwerke herauskristallisiert, die man immer wieder gezeigt hat, die auch irgendwie dann so Karlsruher Publikumslieblinge wurden oder waren. Was aber gleichzeitig dazu geführt hat, dass die anderen Kunstwerke halt weniger Beachtung kriegen. Wir haben versucht, Werke zu wählen, die uns einerseits quasi interessieren, genau wissend darum, dass wir wenig Wissen haben darüber. Mm-mm. Oder wissend darum, dass es Kunstwerke waren, mit denen es immer mal wieder Probleme gab.
Mm-hmm. Auch den Wissenstransfer zwischen die alte Generation von Techniker, die bald in Rente gehen, und uns und die neue Generation. Das war auch für uns wichtig.
Und gleichzeitig gab es natürlich auch eine kuratorische Auswahl. Also es gab Listen und dann gab es eine weitere
kuratorische. Aber ich finde es schon spannend, was Sie erzählen, weil wenn ich jetzt hier Kuratorinnen sitzen hätte, Kunsthistorikerinnen, die würden das ganz anders begründen, wie sie Sachen auswählen.
Ja, oder auch Installationskunst im Allgemeinen braucht halt auch immer einen Probeaufbau, um sie evaluieren zu können. Mhm. Und um den Zustand evaluieren zu können und um sie dokumentieren zu können. Und gerade große Installationen brauchen halt wahnsinnig viel Platz. Das heißt, wenn sie nicht gerade in eine Ausstellung kommen, in der dieser Platz vorhanden ist, dann gibt es auch gar nicht so viele Möglichkeiten, diese Probeaufbauten vollständig durchzuführen.
Ja, der Aufwand ist so groß, dass wir können nicht nur für zwei Tage einen Probeaufbau in einen leeren Raum durchführen.
Ja, aber da können wir doch vielleicht gleich in die Ausstellung einsteigen, weil ich hatte ja eben auch erzählt, dass ich jemandem begegnet bin, also Marie-Jo Lafontaine, und ich gedacht habe, das Kunstwerk kenne ich doch, aber das ist schon ganz lange her und es stellt sich heraus, wie heißt es, De l'Arme d'Acier, von 1987, eine große Installation mit ich glaube, 27 Monitoren und auch mit begleitender Architektur, die auch wichtig ist für das Werk und wurde in der Documenta 8 damals gezeigt. Wie kann man so eine riesige Installation, die doch vielleicht einige Zeit eingelagert war, wie kann man die jetzt aufbauen? Also wie war das mit dieser Arbeit?
Ja, das ist ein gutes Beispiel, aber auch gleichzeitig ein gutes Beispiel für Idealvorstellung und Realität. Mhm. In unserer Idealvorstellung hätten wir quasi sehr viel mehr Zeit gehabt, um die jeweiligen Kunstwerke Probe aufzubauen und mit ihnen vor der Ausstellung Zeit zu verbringen. Das holen wir jetzt während der Ausstellung im Prinzip nach. Die Maße habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich würde sagen
5 Meter
hoch und wahrscheinlich 8 Meter breit und 3 Meter Tiefe hat die Architektur. Die besteht einfach aus 7 Holztürmen.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Strebeberg, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also, und mit so Seitenpfeilern Pfeilern nach hinten. Und das sind alles einfach angefertigt aus Holzmaterial, Holzverbundmaterial und mit Acrylfarbe gestrichen. Und im Vorfeld weiß man einfach, wenn das war jetzt 20 Jahre eingelagert, wussten natürlich überhaupt nicht, in welchem Zustand diese Holzarchitektur sein wird. Mhm. Ebenso wenig wie die Monitore, die einfach auch 20 Jahre eingelagert waren. Man weiß, die Monitoraufarbeitung wird viel Zeit potenziell in Anspruch nehmen. Das heißt, das war so einer dieser Punkte, Monitore evaluieren, Monitore aufarbeiten lassen, restaurieren lassen.
Vielleicht sollten wir kurz sagen, dass de l'Ardacier trennen aus Stahl heißt und dass auf den Monitoren, also in 27 Mal dasselbe gezeigt wird, ein junger Mann mit nacktem Oberkörper, der...
Mehrere junge Mann.
Sind es mehrere?
Ja, es ist nicht immer dieselbe.
Manchmal sind es zwei.
Ja. Ich habe drei. Der oder die in einem Fitnessstudio Krafttraining machen. Ja. Und dazu gibt es dramatische Musik und ich war nach wie vor begeistert, weil ich auch gesagt, es ist so wunderbar gut gealtert. Das Thema ist das gleiche wie 1987 und es gibt so eine unterschwellige Komik, aber auch so ein Drama, also das verbindet sich so ein bisschen miteinander.
Ja, und auch eine Archaik noch mit drin, genau, die aber eigentlich ein bisschen gebrochen ist.
Und diese, das sind eben Röhrenmonitore.
Genau.
Und so wie ich irgendwo gelesen habe, jetzt bei der Vorbereitung werden die seit 2010 nicht mehr hergestellt. Wie geht man damit um?
Ja, das ist eine schwierige und eine immer wieder viel diskutierte Frage. Das ZKM hat einen sehr großen Bestand grundsätzlich an Röhrenmonitoren. Bisher war die Praxis oft einfach primär die Instandhaltung der Röhrenmonitore und natürlich auch quasi bis zu einem gewissen Zeitpunkt, in dem es noch möglich war, ist es auch heute noch möglich, aber die Preise haben sich einfach verändert, Ersatzgeräte zu kaufen. Gebraucht gibt es sie noch, aber sie sind zum Teil sehr teuer.
Ah, okay.
Oder sie werden sehr teuer. Es gibt einerseits den Kunstmarkt, der natürlich darauf zugreift und darauf zugreifen will, weil die Problematik hat ja nicht nur das ZKM, dass es Videoinstallationen hat, die auf Bildröhrentechnologie aufbauen. Aber es gibt auch den Retro-Gamer-Markt. Mhm. Und der schlägt da auch mit zu.
Und die haben mehr Geld.
Ja, mehr Geld. Ja, genau. Also der kommt da so ein bisschen mit dazu.
Und Sie hatten doch auch eben erzählt, dass Marie-Jo Lafontaine selbst auch mal mit anderen Monitoren oder Flachbildschirmen, weiß ich nicht, experimentiert hat und dann aber gesagt hat, ästhetisch ist es etwas anderes, oder? Und dass es ihr nicht so gut gefallen hat.
Mhm. Ja, also ich kenne das auch nur als Anekdote, die ich eben erzählt bekommen habe von dem Kollegen, der mit ihr genau darüber gesprochen hat, vor 20 Jahren bei der letzten Ausstellung, wie man eben perspektivisch damit umgehen kann, ob man zu dem Zeitpunkt wäre es einfach möglich gewesen, also quasi, es wäre einfach möglich gewesen, weil 4:3 als Flachbildschirmformat vor 20 Jahren verfügbarer war als heute.
Mhm. Ja.
Und da hat sie das wohl erzählt. Und es gibt auf ihrer Homepage, sieht man auch zu der Installation, eine gleich benannte, aber anders aufgebaute Arbeit, wo sie es auch mit Flachbildschirmen einmal ausprobiert hat.
Okay.
An sich könnte ich mir bei der Installation, dadurch, dass die Architektur auch so viel Raum einnimmt, könnte ich mir das perspektivisch schon vorstellen. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass es irgendwann gar nicht so schwierig sein wird, potenziell das Ganze über biegbare LED
LED ist vielleicht die Richtung.
Ja, also zukünftig, wenn man tatsächlich irgendwann an diesen Punkt kommt, an dem man irgendwann kommen wird, dass die Bildröhre vielleicht einfach keine Option mehr darstellt, weil es ist ein wahnsinnig, ist einfach ein endlicher Prozess. Das hat unterschiedliche Aspekte. Einerseits ist es natürlich das technische Wissen darüber, dass man sich natürlich auch wieder erarbeiten könnte anhand von Lektüre und Übung und so weiter. Aber es ist auch speziell bei den Bildröhren, die Kathodenstrahlröhre verbraucht sich auch irgendwann. Mhm. Und die zu ersetzen, war früher gang und gäbe. Heutzutage gibt es quasi kaum mehr jemanden, der das machen kann. Es ist aber auch mit einem speziellen Bleiglas, das auch nicht mehr produziert wird. Also auch da gibt es quasi, wie das Ersatzmaterial hat auch eine Endlichkeit und wird halt auch nicht mehr hergestellt. Doch ist es auch eine Frage dessen, ob man eigentlich Kunstwerke mit Röhrenbildschirmen ein bisschen betrachtet wie Papierarbeiten. Mhm. Es wird, finde ich, viel zu wenig diskutiert. Es wird auch bei uns im Haus, finde ich, viel zu wenig diskutiert, dass man einfach sagt, es gibt eine spezielle Ausstellungszeit, eine bestimmte Stundenzahl, die einen Monitor laufen darf. Und danach ist er erstmal gesperrt für eine gewisse Zeit, einfach um eine langfristigere Kontrolle darüber zu halten, zu erhalten, wie die Monitore einfach altern, beziehungsweise wie lange sie existieren. Das ist natürlich bei allen Medienkunstkomponenten, egal was es ist, sobald irgendwie ein bisschen mehr als ein Motor drin ist, sobald ein Kondensator drin ist, keine Lösung, die Dinge in die Schublade zu legen und 10 Jahre nicht anzufassen, weil dann können die technischen Bestandteile wieder Schäden nehmen. Das heißt, es braucht theoretisch eine Strategie, die sagt, okay, alle paar Jahre schalten wir die Geräte an, nehmen sie in Betrieb, lassen sie laufen und dann kommen sie wieder in ihr Storage. Ja. Aber wir haben irgendwie eine klare Struktur, in der wir wissen, in welchem Zustand sie sind und das auch erhalten können. Die Installation ist auch insofern ganz interessant oder spannend, dass man sieht, diese Monitore sind nicht mehr die originalen Monitore, die da drin sind. Die wurden schon in den 90er Jahren ausgetauscht. Und die wurden damals hauptsächlich eigentlich ausgetauscht, weil sie verbraucht waren. Und als sie damals ausgetauscht waren, das war in der Mitte der 90er Jahre, war es aber trotzdem noch einfach ein normales Alltagsgut, einen Röhrenbildschirm zu haben. Also es wurde dann zwar auch weiter Ersatz sukzessive angekauft, aber man sieht den Röhren jetzt auch an, dass sie auch einfach schon alt sind. Also sie wurden jetzt einmal überarbeitet. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, das wir sehen. Und es ist ja eigentlich mehr oder weniger fast identisch das gleiche Bild, das zeitversetzt auf den Monitoren zu sehen ist. Sieht man auch ganz stark, wenn einer dieser Monitore einen Farbfehler bekommt durch Alterung oder durch Erwärmung oder Veränderung. Es ist ein bisschen bunt, die Arbeit, aber es ist im Rahmen dessen, wie alt die Monitore sind.
Aber die Leute verstehen, wenn sie gucken eine Gemälde mit Krakelé, sie verstehen, dass es alt ist. Und ich glaube, dass die Leute, wenn sie gucken eine Videoinstallation und eine Fernseher ein bisschen komisch aussieht, sie denken nur, okay, es ist alt, es ist okay. Ich glaube nicht, dass es mit computerbasiert, ich glaube, die Leute sind weniger nett und sie denken, ach, das ist so einfach und so. Aber mit Videokunst, ich glaube, es ist schon alt genug, sodass die Leute ein bisschen diese Nostalgie haben. Oder
das ist ein altes Werk.
Ja,
das ist
genau.
Erinnerung, die man noch hat.
So, wir müssen noch ein bisschen warten. Und
der Computer passiert. Oder es halt didaktisch nochmal anders aufbereiten. Aber das versuchen wir in der Ausstellung ja auch, indem quasi einfach die alte Computer zu sehen sind, um einfach alleine den technologischen Wandel darzustellen.
Und wir haben schon einen Plan zum Wechsel die Kunstwerke jetzt in der Ausstellung, sodass wir können auch diese Kunstwerke mit Computer, mit Bildröhren auch schonen ein bisschen.
Ja.
So, es gibt schon eine Ersatz für La Fontaine, wir haben schon ein paar Kunstwerke im Kopf jetzt für die nächste. Und wir machen nicht eine zweite Phase, wo alles ändern, aber wirklich ein peu à peu.
Ein peu à peu Umbau
der
Ausstellung.
Man muss sagen, die läuft sogar noch bis Januar, die Ausstellung. Ne?
Die läuft sogar noch länger, die wird wahrscheinlich bis 27 laufen.
Ach so.
Und wir machen so kleine Änderungen für Kunstwerk, wo wir einschätzen, dass es wäre gut, wenn wir nicht so mehr als 6 Monate zeigen oder mehr als 10 Monate. Aber es ist auch gut für uns, diese Diskussion anzufangen, dass vielleicht computerbasiert und röhrenbasiert Installationen nicht mehr als 6 Monate in der Ausstellung, es ist auch vielleicht eine gute Idee, um das, die Technologie zu schonen.
Ich würde sagen, die große Überschrift, die in der Restaurierung hier in diesem Haus im ZKM steht, ist begrenzte Lebensdauer für das, was hier zu sehen ist. Es gibt Abnutzung, es gibt kaum Ersatzteile, Videobänder verkleben, Abspielgeräte werden nicht mehr hergestellt. Dazu kommt noch, dass Künstler die Materialien oft auf unkonventionelle Weise verwenden und sich an gar nichts halten, was üblich oder gut ist für den Erhalt. Datenträger werden unlesbar, Software veraltet und Firmen verschwinden. Und welche Konservierungs- und welche Erhaltungsstrategien gibt es, nach denen Sie da vorgehen?
Bis jetzt haben wir viel Ersatzteile im ZKM, weil wir haben immer alles im Depot behalten. Und so bis jetzt unsere Strategie war Ersatzteile und Reparatur von original ursprünglichen Geräten. Und wie gesagt, die Künstlerinnen, sie haben eine anstrengende Nutzung von Geräten. So, es kam jetzt mit fehlenden Ersatzteilen. Und jetzt anfangen wir alles wieder zu schreiben. Es ist wirklich ist eine Überraschung für uns. Ich dachte, Emulation wäre eine Lösung. Migration von Software, so wirklich von einer Version des Software zu einer anderen Version des Software, aber auch hier, emulieren, es ist, wenn man wir nutzen eine neue Gerät, die verhält wie, so nur softwareweise, wie ein altes Gerät. Mhm. Und Migration, es ist wirklich nur, ich nehme Windows 95 und ich mache eine Migration zum Windows 7. Und das dachte ich, es kann gut funktionieren, aber die Software, so kleine Jump.
Und wir emulieren dann immer schön weiter, aber das gelingt nicht.
Es gibt jetzt wirklich große, technologische Diskontinuität zwischen die 90er und heute. USB oder Touchscreen. Es ist so unterschiedlich, das kann man nicht wirklich migrieren oder emulieren. So seit ein paar Jahren jetzt haben wir angefangen, alles wieder zu schreiben mit anderen Softwarecode, andere Sprache, Softwaresprache, sodass wir auch den Kontroll haben. So, wir haben selbst diese Software geschrieben und wir können das für 10, 20 Jahre vielleicht erhalten. Und wir sind nicht mehr am Firma, am Unternehmen, Softwareunternehmen, aber Hardwareunternehmen gebunden. So, es ist jetzt unsere wirklich neue Herausforderung, ist, dass wir müssen die Kontrolle haben über unsere Software und Hardware. Mhm. Und es ist die einzige Möglichkeit für uns, diese Kunstwerke in die nächste 5 zu 10, vielleicht 20 Jahre zu erhalten. Aber ja, es ist unser Ergebnis nach 15 Jahren von Restaurierung von computerbasierter Kunst. Mhm. Wir mussten selbst schreiben und wirklich selbst verstehen, wie das Software funktioniert.
Vielleicht können wir da auch auf ein konkretes Beispiel zu sprechen kommen. Aber vorher wollte ich noch fragen, weil das jetzt im Grunde direkt da reinspielt, das Thema Zusammenarbeit oder Teamarbeit. Also Restaurierung ist ja immer ein Team, ein Teamwork und auch fachübergreifend eigentlich immer. Aber in der Medienkunstrestaurierung sind da so ganz spezielle Bereiche und auch vielleicht, also Sie haben mir eben schon Gaming-Communities angesprochen. Mhm. Also von den Kollegen und Kolleginnen im Haus bis zu ganz speziellen Gruppen ist da alles möglich. Also mit wem arbeiten Sie hier und vielleicht auch außerhalb besonders zusammen?
So, hier, wir arbeiten mit einem Team von 20 Leuten.
Ja, 20 Personen kommt ungefähr hin. Also die Museumstechnik besteht ungefähr aus 20 Personen.
Ja, und sie sind unterschiedlichen Fachbereichen, zum Beispiel Elektrotechnik,
Informatik,
Licht, Ton.
oder einfach erfahrungsbasierte Medientechniker,
genau,
ist vielleicht so. Mhm. Ja, also die selber eigentlich
Künstler oder aus dem
Kunstbereich kommen, aber einfach den von seit 20 Jahren hier am Haus. Mhm.
Wer würde neue Software schreiben? Entschuldigung.
Ja, wir haben
Informatiker.
Drei Programmierer im Haus und der Mathieu, er ist auch Programmierer und Computerreparateur. Restaurateur, hands-on. Und wir arbeiten auch mit Externen. Wir arbeiten auch mit Leuten, die wir nicht die Namen kennen von den Internet-Communities, so diese Game-Community aus unterschiedlichen Plattformen können wir reden und wir fragen auch Hilfe, ja. Unterstützung von die. Wir haben schon mit Leuten gearbeitet und wir haben nur ein Pseudonym und wir haben keine Namen. So in meinen Artikeln, ich schreibe immer den Pseudonym, aber nicht die. Aber ja, es ist und auch die ganze Community von Software Preservation.
Ja, also man greift auf das große Netzwerk zurück. Aber natürlich, gerade mit den Röhrenmonitoren, gibt es quasi die Restaurierung der Röhrenmonitore, ist extern. Da greifen wir entsprechend auf Experten zurück. Und ich arbeite viel mit einem ehemaligen, mittlerweile in sich in Rente befindenden ehemaligen Mitarbeiter oder Senior Technician oder Conservation Technician zusammen, der einfach viel Wissen auf technischer Ebene aus den letzten Jahrzehnten einfach hat. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll. Also man versucht einfach in einen breiten Austausch zu gehen.
Wie groß ist die Rolle der Künstler und Künstlerinnen in diesem Zusammenhang?
Es ist, würde ich sagen, werkabhängig, aber eigentlich solange wir auf sie in Anführungszeichen zugreifen können und es sich um lebende Künstler und Künstlerinnen handelt, schon eine große. Mhm. Also bei der Übergabe an Kunstwerken oder auch wenn irgendwas unklar ist. Wir versuchen eigentlich schon immer in den Kontakt zu gehen.
Ja.
Ich würde da gern, nur weil es im Gespräch war, eine Frage an dich stellen, die vielleicht sonst im Arbeitsalltag untergeht, weil du gerade gesagt hast, ihr schreibt ganz viel Code neu. Code, den wir nicht als Code zur Verfügung haben, also den wir nicht als bearbeitbaren Code von den Künstlern gekriegt haben, oder auch Code, den wir von den Künstlern, Künstlerinnen bekommen haben und ihr geht in Absprache, weil es in der neuen Hardware-Umgebung nicht funktioniert? Oder wie kann ich mir es vorstellen? Yeah.
Nee, es ist nur, wenn die Künstler und Künstlerinnen nutzen eine Third-Party-Software.
Okay.
Zum Beispiel Macromedia Director oder MaxMSP. Es ist nicht gegen den Künstler, aber wir möchten nicht diese Abhängigkeit von Software haben. So, wir schreiben wieder. Und wenn die KünstlerInnen nutzen solche Software, es ist, weil sie sind keine Programmierer. Und sie sind froh, wenn wir die Fähigkeit haben, ein neues Programm zu schreiben.
Aber so, es passiert
immer gut und immer im Kontakt mit den Künstlern.
Ja, genau.
Ja. Aber das ist eine gute Überleitung zu einem Beispiel, Touch Me.
Ja.
Die Arbeit habe ich eben gesehen, die ist von 1995 von Alba Durbino.
Durbano,
okay. Es ist es ist relativ klein, ein Monitor, der in Augenhöhe steht. Und da ist ein Selbstporträt der Künstlerin drauf zu sehen. Und sie gibt dem Betrachter langsam ihr einen Handkuss zu. Und es gibt eine kleine Anleitung dazu. Und der Betrachter kann auf diesem Monitor selbst Augen, Nase und Mund der Künstlerin berühren. Dann verändert sich langsam das Bild und ein Bild des Betrachters wird eingefügt oder überlagert und man sieht dann auch, dass über dem Selbstporträt eine kleine Kamera angebracht ist, die einen selber aufnimmt und dann sieht man sich im Grunde selber und es ist so ein Wechsel und dann irgendwann geht das weg und dann ist wieder das Selbstporträt zu sehen und so wie ich gelesen habe, und das hatten Sie ja auch vorgeschlagen, das Beispiel, das wir hier besprechen, fand ich sehr, sehr spannend, wie die Entwicklung war zur Konservierung, Restaurierung dieses Werkes. Wie kam das zu dem Objekt, was wir jetzt heute in der Ausstellung sehen?
Es ist wirklich ein perfektes Beispiel von technologischer Diskontinuität. Es war nur zuerst einen Tausch von Bildschirm. Das Bildschirm ist kaputt. Okay, gucken wir mal. Es ist ein Röhrenmonitor. Es ist schon kompliziert. Und dann erkennen wir, dass diese Touch-Funktion, es ist eine geklebte Panel auf den Bildschirm. So wir denken, okay, dann wir kaufen einen zweiten Computermonitor, weil es ist ein Computermonitor, Röhren. Und wir tauschen diese Panel, diese Touch-Oberfläche von einem Monitor zu dem anderen Monitor. Es war so gut geklebt, dass wir konnten nicht diese Oberfläche dann
trennen.
Ja, genau. So wir dann, okay, es ist eine 5:4:3 Monitor. Es ist auch noch möglich, diese 4:3 Monitor in TFT-Bildschirm, so Flachbildschirm zu kaufen. So wir kaufen ein und es ist wirklich ein Kapazität-Touch-Funktion. So es ist 8 Glas wie ein Röhrenmonitor, so für den Fühlung, wenn man berührt, weil hier es gibt wirklich ein Fühlung, man berührt das Bildschirm. Es gibt zwei Typen von Touch-Funktionen. Die andere ist weich, es ist wirklich, es ist wie ein Fabric, es ist nicht wirklich Glas.
Ja.
Und ich bringe diesen Monitor zu Mathieu und wir stecken einfach zum Windows 95 Computer und Mathieu sagt, aber es gibt keine Treiber im Windows 95 für Touchscreen, weil es war früher nicht als USB, aber als Serialkabel gesteuert. Mhm. Und so er sagt, so das ist schon ein Problem. So wir dachten, okay, dann müssen wir diese Software, es ist Macromedia Director, wir konnten die letzte Version von dieser Software nutzen und wir migrieren nur dieses Projekt von Windows 95 zu Windows 7. Und Macromedia Director existiert nicht mehr seit 2017 oder so. So der Mathieu sagt, okay, jetzt der Computer ist mit dem Bildschirm nicht kompatibel. Wir haben keine Software mehr für Windows 7. Einfachsten ist, wenn wir schreiben wieder diese Software komplett auf ein Open-Source-Programm, sodass wir können die nächste Migration durchführen selbst. Und ich habe mit Alba geredet und die Alba war super froh, dass wir diese Migration durchführen können, also diese Wiederschreiben, weil sie hatte nur Macromedia Director benutzen. Sie hatte keine Ahnung, wie sie konnten heute das machen. Und sie hatte auch keine Version selbst zu zeigen mehr. So, wir konnten sie auch diese neue Software zur Verfügung stellen. So, sie kann jetzt wieder diese Kunstwerke in andere Ausstellungen, andere Pause zeigen. So, es ist wirklich, zuerst denkt man, es ist nur ein Bildschirm und am Ende, es ist ein komplett neues Software. Aber die Bilder von Alba, so dieses Selbstporträt, die Langsamkeit des Prozesses, wenn man berührt, das ist komplett simuliert. Mhm. Aber es ist, um diese Historizität auch zu behalten. Mhm. Es ist von den 90er und es ist ein bisschen pixelisiert, es ist ein bisschen langsam. Das bleibt, diese wirklich historische Fühlung, das Kunstwerk bleibt. Und es ist, was für uns super wichtig ist, sodass die Leute können erkennen, ohne die Datum zu gucken, dass es ein Kunstwerk von den 90er und nicht von heute. Das, was für uns die Richtlinien zu verfolgen.
Aber Sie hatten das ja vorher, weil es noch funktionierte.
Ja.
Haben Sie das Original gesehen?
Ja.
Und wussten dann, da
genau.
Wollen wir hin.
Ich hatte eine Videodokumentation im Emulation auch gemacht. So, ich konnte Windows 95 emulieren und ich könnte das Kunstwerk aufnehmen, sodass der Programmierer, er ist ein externer Programmierer, die geschrieben hast, er konnte die ganze Zeit vergleichen. Und am Ende habe ich auch mit ihm geguckt und er sagt, es ist vielleicht ein bisschen noch zu schnell. Und es war wirklich ein wir können vergleichen die ganze Zeit. Es ist selten, dass wir restaurieren ein Kunstwerk nur wenn wir können nicht mehr zeigen. Es ist immer gut, wenn wir anfangen, wenn das ursprüngliche Kunstwerk noch funktioniert, sodass wir können diese beide Kunstwerke vergleichen die ganze Zeit.
Mhm. Es ist wie immer eine Rekonstruktion dann.
Genau.
Aber in den Fällen haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, beim Essen, dass es in der Medienkunst oder in der computerbasierten Kunst, es gibt nur, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Man kann ein beschädigtes Video, was nicht mehr läuft, ist im Grunde kein Kunstwerk mehr. Also das ist schon ein bisschen anders als bei einem Gemälde zum Beispiel, wo man immer noch die Reste ausstellen kann und trotzdem noch eine gewisse Lesbarkeit des Ganzen hat. Aber das haben wir ja hier nicht.
Entweder für Touch Me, es ist nur ein Holztürm mit einem schwarzen Bildschirm, funktioniert nicht.
Ja.
Es war auch eine Idee des Kuratoriums, den Kuratorin von ZKM. Oh, wenn es funktioniert nicht, es ist okay, wir können so zeigen. Und es war ein bisschen kompliziert für mich zu sagen, nee, wenn es funktioniert nicht, ist es nur schwarz Bildschirm oder blau Bildschirm im Computer. Aber es ist nichts zu sehen. Nichts. Ja.
Wir haben noch ein anderes Kunstwerk ausgesucht, und zwar Semaphora 3. Die habe ich eben auch gesehen, auch in Action, was zweimal am Tag geschieht. Und das ist ein Werk, oder eigentlich gibt es eine Serie, kleine Serie von 1966 von Edmond Cochot. Und es ist ein kybernetisches Objekt. Das heißt, es reagiert auf Reize von außen. Es gehört zu den musikalischen Mobiles, die er gemacht hat. Das ist im Grunde eine Holzplatte, die senkrecht aufgestellt ist. Und dort sind bewegliche und farbige Lichtelemente. Acrylglas ist das, glaube ich, häufig. Die sind dort angebracht und diese Elemente reagieren mit Licht und Bewegung auf akustische Reize. Ich habe da eben in der Ausstellung ein Dada-Gedicht, also zumindest war es Teil von Kurt Schwitters, mitgehört. Was auch interessant ist, in der Nähe steht auch hinter Glas Semaphora 2, was nicht restauriert ist. Und man sieht die Rückseite, glaube ich, mit den ganzen Verkabelungen. Und was haben Sie bei Semaphora 3 vorgefunden und dann damit gemacht?
Was haben wir vorgefunden? Als das Ganze ans ZKM kam, waren es tatsächlich mehrere Arbeiten, 6 Stück, glaube ich, 5 Stück. Und wir hatten eine Beschreibung des Künstlers, wie die Arbeit aussieht und dass sie nicht mehr funktioniert und eine Vermutung, dass es vielleicht an dem Motor liegt oder irgendwie, also hatte eine Vermutung, woran es nicht mehr, warum es nicht mehr funktioniert. Die Ausgangssituation war eigentlich ursprünglich vor der Pandemie, dass die Werke dem Haus geschenkt werden und man restauriert sie gemeinsam mit dem Künstler. Cochot ist aber leider während der Pandemie verstorben, wodurch dieser Plan, es mit ihm gemeinsam zu restaurieren, und nicht umgesetzt werden konnte. Das heißt, wir standen dann plötzlich nur mit diesen paar Informationen, die er meiner Kollegin Morgan gegeben hat und die wir schriftlich hatten, und mit den Beschreibungen aus den 60er Jahren da. Und wir haben das Werk dann ausgepackt und aufgemacht, weil quasi hinter dieser, nennen wir es mal, Tafel mit Applikationen, die beweglich und statisch sind, gibt es quasi wie so einen kleinen Kasten, also nicht einen kleinen Kasten, das Ganze ist einen Meter hoch, 2 Meter breit und hat dann hinten einen Kasten, der ist ungefähr so 10, 15 Zentimeter tief. Und in diesem Kasten sind zahlreiche Relais und alte Transistorradio, Bestandteile und im Prinzip Fernmeldetechnik der 50er, 60er Jahre verbaut. Mit einem relativ wilden Kabelführungswust, der farbig geordnet ist, aber es ist trotzdem sehr viel Kabelei und sehr, sehr viel Durcheinander auf einer gewissen Ebene. Wir haben es aufgemacht, dann haben sie erstmal einfach geguckt, was haben wir da eigentlich überhaupt, was sehen wir, wie sieht's aus. Dazu muss man sagen, dass wir Semaphora 3, die jetzt quasi in der Ausstellung zu sehen ist, im Betrieb als allerletzte dieser Arbeiten geöffnet haben. Das heißt, Semaphora 2, die nicht restauriert und nicht funktionierend in der Ausstellung ist, haben wir auch tatsächlich vorher ausgepackt. Und da hatten wir erstmal eine ziemlich, gruselig ist das Falsche, ich als Restauratorin finde es ja nicht gruselig, aber eine unangenehme Überraschung, weil der Künstler selber hat gesagt, die Arbeit war im Keller, aber die müsste funktionieren. Und damit haben wir angefangen und haben es dann auch Rückseite aufgemacht. Und dann quoll uns im Prinzip einzelne Holzfasern entgegen. Und es war wirklich so, hui, was ist denn hier los? Und dann soweit ich es recherchieren konnte, anhand dem, was noch drin war, was war kein einziges Insekt mehr drin. Das sieht man nämlich jetzt in der Ausstellung leider nicht wirklich. Es gibt einen ganz tollen ehemaligen Ameisenbau. Das haben sich vermutlich Holzameisen reingenistet. Und die benutzen das Holz, um das quasi als Nestbau zu verwenden und speichern das ein. Und dann bauen sie da mit einem kleinen, also die speichern Mäuse. Das ein und dann wächst da so ein Pilz und der verfestigt dann dieses ganze Gewebe. So diese Struktur und hatten da drin ein ganz tolles, sieht auch ein bisschen, das sah aus wie ein Wespennest, so ähnlich von der Struktur, hinten drin und ganz viel Holzstaub oder Holzfasern und es war so, um Gottes Willen, was haben wir, okay. Und innen drin war dadurch, dass die eben so viel Feuchtigkeitseintrag mit reingebracht haben, alles korrodiert. Das, was man jetzt sieht, ist im Prinzip die gereinigte Variante ohne den Ameisenbau. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Die Arbeit, die funktionieren sollte, war eigentlich ein Totalschaden technisch. Und die Arbeit, die jetzt zu sehen ist, die potenziell ein Problem hatte, haben wir dann Sicht geprüft und geguckt, gibt es irgendwo lose Kabel, gibt es irgendwo Stellen, die einen Kurzschluss darstellen können, gibt es irgendwas Offensichtliches, was ein Problem darstellen kann. Und dann haben wir es unter kontrollierten Bedingungen eingeschaltet. Und dann ist so ein Prozess einfach, dass man von da weg einfach gucken muss, gibt es eine Reaktion, gibt es keine Reaktion, haben wir Strom, gibt es irgendwo einen Stromfluss. Und dann ist es einfach detaillierte messtechnisches Durcharbeiten durch einfach so eine technische Installation. Weil was leider sehr häufig der Fall ist, es gibt halt nie Baupläne, es gibt keine Schaltpläne. Da einen Schaltplan zu erstellen, ist wahnsinnig aufwendig. Um dann von diesem Schaltplan ausgehend überhaupt zu sehen, okay, wie sind tatsächlich die Zusammenhänge, wie funktioniert es, was es schaltet, in welchen Abhängigkeiten voneinander. Und um quasi ohne diesen Schaltplan mal überhaupt ein Gefühl zu kriegen, weil es ist dann eigentlich, basiert das Ganze auf Gefühl auf einer gewissen Ebene. Es ist eine Mischung zwischen, wir haben dieses technische Instrumentarium zur Verfügung, wir haben das als potenzielle Beschreibung, wie es aussieht. Und wir haben halt dann unsere Interpretation von der Gemengelage, die existiert.
Und du wusstest auch nicht, zum was es reagiert, welche Art von Frequenz und so.
Ja, also wir haben tatsächlich angefangen mit YouTube-Videos über Mikrofon, das wir angeschlossen haben und dann erstmal geguckt haben, okay, laut, leise oder eigene einzelne Frequenzen eingespielt haben, um rauszufinden, wo reagiert's. Im Endeffekt war der Hauptschritt, der dann zu tun war, war irgendwo, dass wir festgestellt haben, okay, da und da und da fehlt einfach eine Spannungsversorgung. Und im Prinzip waren es erstmal für das Hauptproblem zu lösen, der Austausch von Kondensatoren. Und dann war die Spannung wieder gleichmäßig und so, wie sie sein sollte. Und dann hat sehr viel mehr funktioniert oder eigentlich fast alles funktioniert. Und wir waren eigentlich dann schon relativ zufrieden, weil wir das Gefühl hatten, okay, die Funktion ist wieder da. Und dann gab es einen ganz spannenden Moment, in dem die Witwe des Künstlers dann kam und wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt in dem Zustand, wo wir sagen, wir glauben, es funktioniert. Und die Witwe des Künstlers kennt die Arbeit sehr gut, weil die sehr lange bei ihnen im Wohnzimmer hing und wurde immer in regelmäßigen Abständen einfach Freunden vorgespielt. Und das heißt, man kann sich so vorstellen, dass die Arbeit früher über einen Verstärker mit einem Plattenspieler verbunden war, angeschlossen war und über den Ausgang des Verstärkers ging das Audiosignal direkt in das Objekt hinein.
Und sie hat dir gesagt, dass es funktioniert gut mit konkreter Musik. Die das gesagt hat, oder?
Sie hat konkret zwei Schallplatten mitgebracht. Und anhand mit diesen Schallplatten und Schallplattenspieler haben wir das Ganze dann...
Das war Stockhausen, oder?
Da ist Stockhausen mit drauf. Aber wir haben Stockhausen einfach festgestellt, dass für uns Stockhausen gut funktioniert, weil wir daran viele der Funktionen gut ablesen können. Und das war lustig, weil sie kam dann und war einerseits total happy, dass es funktioniert und war aber gleichzeitig total klar, nö, ist viel zu wenig. Es macht viel zu wenig. Es passiert ja gar nichts. Und wir hätten erstmal gesagt, boah, da passiert voll viel. Es ist voll gut. Und dann haben wir uns mit ihr gemeinsam halt herangetastet, wo das Problem liegen könnte. Und das ist was noch im Prinzip eigentlich bei der Arbeit jetzt als nächsten Schritt ansteht. Weil bei Semaphora 2 haben wir quasi die Analyse oder zumindest die Schaltzusammenhänge bildlich dargestellt und erfasst. um quasi einfach für eine spätere, vielleicht wissenschaftliche, für einen Vergleich der beiden Arbeiten, die Arbeit, die nicht funktioniert, zumindest so dokumentiert zu haben, dass wir darauf zugreifen können und vergleichen können, was hat sich vielleicht verändert, wo hat er was verändert, wo hat er was ähnlich belassen von Semaphora 2 auf Semaphora 3. Deswegen haben wir das da schon durchgeführt. Und bei Semaphora 3 fehlt genau dieser Schritt noch, der genauen Schaltzusammenhänge und der genauen Abhängigkeiten. Also das ist eins unserer großen To-Dos, wodurch aber jetzt eigentlich auch die Ausstellung und die Präsentation und dieses, man hat es vor sich und man hat es in Betrieb, auch ein Anlass dafür ist.
Ich habe eigentlich noch eine kleine Abschlussfrage, ja, und die geht in Richtung künstliche Intelligenz, KI, was so ein großes Thema geworden ist. Also ich kenne so viele Menschen, die mit KI, besonders jüngere Leute, die mit KI arbeiten, aber auch in der Kunst habe ich auch ganz viel damit zu tun, dass Künstler und Künstlerinnen KI einsetzen. Und für Sie wird das hier in der Medienkunstrestaurierung auch kein neues Thema sein. Aber so ein bisschen würde mich Ihre Prognose interessieren.
So, erstmal, es ist eine super Frage jetzt, weil nächste Woche haben wir unsere erste Erwerbung-Analyse für eine KI-basierte Kunstwerk als Erwerbung in unserer Sammlung. Es ist die erste Kunstwerk, die wir werden möglicherweise erwerben. Und ich habe alle meine Kollegen, die in KI-Bereich eingeladen, sodass wir können mit der Künstler reden und retten auch, wie können wir diese Kunstwerk in der Zukunft erhalten. Und wir können hier einen Teil dieser Intelligenz hier lagern auf unsere Server. Es ist möglich, alle Leute können das machen. Es ist LLM-Maschine, es ist ein Modell für KI, die man unterladen kann.
Ah, ja. Wie ein wir Image.
Haben, ja, Image ja, wir haben ein paar hier im ZKM schon für andere Projekte. Und so jetzt die Frage ist, ob wir können diese encapsulated KI nutzen und seine Kunstwerk direkt hier lagern und nicht mehr in Verbindung mit ChatGPT. Auf jeden Fall, es ist unsere erste Erwerben.
Aber da muss noch Verständnis, weil ChatGPT ist ja, die KI zieht ja ihr Wissen aus dem Internet, was im Moment zur Verfügung ist.
Genau.
Und das können Sie praktisch.
Es ist eine Modelle, die kann man lagern.
Ach.
So, es ist auch für uns super gut, ich glaube, für die Historizität ein Kunstwerk, weil es ist frisiert in Zeit.
Ja, eingefroren.
Aber ich weiß nicht genau, wie. Es ist, warum ich habe alle meine Kollegen, der Daniel und andere Kollegen von Erzlab auch eingeladen. So, wir sind mehrere Leute, die gut verstehen KI, weil ich nicht. Und wir werden reden zusammen, um zu retten, ob es überhaupt möglich ist, diese Kunstwerk zu erhalten. Wenn es nicht, brauchen wir vielleicht mehr Zeit für die Zukunft Erwerbung. Aber es ist wirklich der Beginn des Prozesses jetzt für uns. Und auf andere Thema, KI ist für uns jetzt ein Teil der Team. Einfach. Wir stellen Fragen, wir nutzen andere unterschiedliche KI-basierte Copilot für Programmieren. Wir geben nie ein komplett Software zu dem KI, weil wir wissen noch nicht, was ChatGPT mit unserem Code macht. Und es ist Kunstwerk, so müssen wir das schützen. Aber wenn ein kleiner Teil eine Code nicht verstehbar für uns ist, es ist, wenn wir nutzen KI. So, es ist schon seit ein Jahr schon, KI ist schon Teil unseres Teams. Und es ist immer was zu lernen in computerbasierter Restaurierung.
Jedes
Projekt ist eine neue Erfahrung und neue Kenntnis zu sammeln. Es ist super.
Bin total gespannt darauf, wie das weitergeht. Also eben auch natürlich im, ich sag mal, normalen Leben, aber eben auch in der Kunst speziell. Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr für dieses anregende und tolle Gespräch. Und wie gesagt, die Ausstellung läuft noch eine ganze Weile. Das kann ich ja noch in den Shownotes nachreichen, wie lange dann speziell. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise nach Karlsruhe und ins ZKM wert.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Also ich kann mich gleichermaßen für ein mittelalterliches Tafelbild wie auch eine zeitgenössische Videoinstallation begeistern. Was mir aber jetzt nach dem Besuch der Ausstellung und dem Gespräch so richtig klar geworden ist, wie rasant die Alterung der angewandten Techniken in der Medienkunst tatsächlich verläuft. Wenn die Restauratorinnen in Zeiträumen von 5, 10 oder maximal 20 Jahren denken, dann ist das wirklich erstaunlich. Und das ist eben auch Archäologie, nämlich die Beschäftigung mit den Hinterlassenschaften der Menschen. Nur im Falle der Medienkunst beinahe in Echtzeit. Ich hoffe, ihr findet Zeit, das ZKM und The Story That Never Ends zu besuchen. Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.